Die Geschichte der katholisch-evangelischen Annäherung begann ja mit einzelnen Vorläufern, wie die Lübecker Märtyrer, begann sie im Zweiten Vatikanischen Konzil. So jetzt im quasi schon Rückblick betrachtet, hat denn dieses Lutherjahr im Großen und Ganzen zu einer weiteren Annäherung geführt? Oder war es eher so, dass die bestehenden Differenzen klarer zutage getreten sind?
Also der allererste Dialog, den die katholische Kirche begonnen hat, unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, war mit dem Lutherischen Weltbund. Deshalb haben wir nicht nur 2017 500 Jahre Reformation, sondern auch 50 Jahre ökumenischer Dialog, katholisch-lutheranisch. Ich denke, mit zwei großen Schwerpunkten. Erstens die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am 31. Oktober 1999 in Augsburg verkündet worden ist. Und zweitens das große lutherisch-katholische Reformationsgedenken in Lund in Schweden. Aufgrund beider Ereignisse kann man sagen, das sind eigentlich Meilensteine in der ökumenischen Annäherung zwischen Katholiken und Lutheranern. Vor allem jetzt dieses gemeinsame Reformationsgedenken, bei dem auf der einen Seite Papst Franziskus und auf der anderen Seite der Präsident und der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes vorgestanden sind, glaube ich, ist ein äußerst positives Zeichen.
Die Erklärung, die da gemeinsam in Lund unterschrieben wurde, da war zum Beispiel sehr viel die Rede von einem gemeinsamen Eintreten und Einstehen der Christen, der verschiedenen Konfessionen für Dinge wie Arme, Schöpfungsverantwortung, ein gemeinsames Nein zu Terror im Zeichen der Religion. Ich frage mich, waren das nicht Dinge, die bereits lange schon vorhanden waren? Ist das sozusagen die ökumenische Tat, dem ökumenischen Dokument vorausgegangen?
In Lund waren ja zwei Ereignisse. Es war auf der einen Seite der ökumenische Gottesdienst, wo vor allem der Reformation gedacht worden ist, und dann das Ereignis in Malmö, um zu zeigen, dass wir gemeinsam Zeugnis geben sollen. Ganz nach der Devise von Papst Franziskus, der ja immer wieder sagt, wir sollen dreierlei tun, caminare insieme, pregare insieme und collaborare insieme. Also miteinander gehen, miteinander beten und miteinander Gemeinsames tun. Und da ist schon vieles geschehen. Aber ich denke, Malmö war schon noch ein neuer Impuls. Noch mehr gemeinsam zu tun, aus dem gemeinsamen Glauben heraus für den Menschen und vor allem für die Marginalisierten, für die Armen sich einzusetzen.
Die Lund-Erklärung erwähnt als Ziel der Ökumene das gemeinsame eucharistische Mahl. Was hat dieses klar formulierte Ziel an Neuem in Fluss gebracht?
Das ist nicht neu, dass wir an den gemeinsamen Altar treten können sollen. Das ist das Ziel der Ökumene. Die Frage ist, was muss alles erreicht sein, damit dieses Ziel erreicht sein kann? Das aber wieder neu in Erinnerung zu rufen, dass wir in einer unnormalen Situation sind, wenn wir als getaufte Christen nicht gemeinsam die Eucharistie feiern können. Das war ein wichtiger Impuls. Und ich selbst habe ja dann auch vorgeschlagen, dass wir jetzt nach der gemeinsamen Erklärung über die Rechtfertigungslehre und dem gemeinsamen Reformationsgedenken auf eine neue gemeinsame Erklärung hingehen sollten über Kirche, Eucharistie und Amt. Und das ist doch auf recht positiven Echo gestoßen, vor allem der nationale lutherisch-katholische Dialog in Finnland beschäftigt sich intensiv mit diesem Dokument. Der nationale Dialog in Amerika hat bereits ein Dokument publiziert über Declaration on the Way, Church, Ministry und Eucharist. Und auch beim Lutherischen Weltbund ist das auf positive Resonanz gestoßen. Das, denke ich, wäre ein ganz wichtiger Schritt, Konsens zu finden darüber, was Kirche, Eucharistie und Amt ist, um dann dieses Ziel der gemeinsamen Eucharistiefeier erreichen zu können.
Lässt sich irgendwie absehen, wann dieses Dokument kommen könnte?
Ich bin kein Prophet und kein Hellseher, kein Futurologe. In der Ökumene bin ich immer vorsichtig, weil wir können ja nicht allein entscheiden. Wir müssen immer auf den Partner auch Rücksicht nehmen. Für mich ist einfach nach dem Reformationsgedenken das Jahr 2030 ein wichtiger Horizont. Da der Augsburger Reichstag, 500 Jahre, und die Verabschiedung der Confessio Augustana, des Augsburger Bekenntnisses, das ja kein Dokument der Spaltung ist, sondern ein Dokument der Einheit. Man wollte zeigen, dass man den Glauben der Katholiken teilt. Das ist damals leider nicht gelungen, es ist gescheitert. Aber ich würde trotzdem sagen, Lutheraner und Katholiken waren nie so eng beieinander wie in Augsburg. Und das 500-Jahr-Gedächtnis von Augsburg sollte meines Erachtens ein Horizont sein, auf den wir mit neuen verbindlichen Schritten zugehen sollten.
Ein Schritt zurück: Papst Benedikt XVI. Hatte bei seinem Besuch in Erfurt 2011 Martin Luthers Suche nach einem gnädigen Gott ausdrücklich gewürdigt. Wie bewerten Sie dieses Bekenntnis im Rückblick? Hat das Wege zu einem neuen katholischen Lutherbild gewiesen, die vorher verschlossen schienen?
Diese Aussage von Papst Benedikt hat viel ausgelöst. Ich war jetzt gerade in Köln zu einem Vortrag über dieses Thema, wie die Botschaft von Luther heute noch aktuell sein kann. Das ist eine Resonanz. Dieses Symposium, die in Bensberg stattfindet, auf diese Aussage von Papst Benedikt. Er hat damals ja die leidenschaftliche Gottsuche von Martin Luther gewürdigt, aber auch seine Christozentrik. Dass Luther nicht irgendeinen Gott gesucht hat, sondern jenen Gott, der sein ganz konkretes Gesicht in Jesus Christus gezeigt hat. Und Papst Benedikt hat damals ja auch daraus geschlossen, dass die wichtigste Aufgabe, die wir heute in der Ökumene haben, ist, in den säkularisierten Gesellschaften von heute gemeinsam den lebendigen Gott zu bezeugen.
Ein weiterer Markstein des Jahres, sagen wir aus römischer Sicht, war der Besuch einer Delegation der Evangelischen Kirche Deutschlands in Rom im Januar. Was hat das gebracht?
Erstens einmal sehr positiv, dass viele Junge dabei gewesen sind, dass es eine ökumenische Wallfahrt gewesen ist, dass man mit Luther zum Papst hieß das. Es war dann auch eine Begegnung, eine Audienz mit Papst Franziskus, dass die sehr positiv aufgenommen worden ist und, glaube ich, viele Früchte getragen hat. Ich glaube, es war ein schönes und positives Ereignis.
Mit den Augen des Vatikanischen Ökumene-Verantwortlichen, was waren auf evangelischer Seite die Stärken des Reformationsgedenkens in diesem Jahr, des Luthergedenkens in diesem Jahr, und wovon hätte man sich mehr erwarten können?
In Deutschland war ich am Anfang sehr irritiert. Ich habe ja immer gesagt, ein Reformationsgedenken muss drei Schwerpunkte haben. Erstens Dankbarkeit für all das, was wir wiederentdeckt haben, was wir gemeinsam haben. Aber auch Buße dafür, dass Luther wollte ja keine neue Kirche gründen, er wollte die Kirche erneuern. Es kam aber nicht zur Erneuerung der Kirche, sondern zu einer neuen Kirche und anschließend zu grausamen Konfessionskriegen, für die wir Buße tun sollten. Und drittens Hoffnung, dass ein Reformationsgedenken neue Schritte in die Zukunft eröffnet. Am Anfang hatte ich ein bisschen Sorge, dass man den Aspekt der Buße nicht wahrnehmen wollte. Das hat mich sehr irritiert, weil schon die erste These von Luther ganz auf die Buße abgibt und das ganze Leben des Christenmenschen eine Buße ist. Inzwischen habe ich dann aber gesehen, wie das sich entwickelt hat, bis hin zu diesem gemeinsamen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim im März, den ich als äußerst positiv erfahren habe und ein sehr schönes Ereignis gewesen ist. Zweitens die Bereitschaft von der evangelischen Kirche, nicht so sehr Luther in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das Reformationsgedenken als Christusfest zu verstehen, das uns gemeinsam ist und das ja eigentlich auch das Anliegen von Luther gewesen ist. Das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das war die beste Idee für ein gemeinsames Reformationsgedenken. Auf der Weltebene darf ich sagen, ist eine wunderschöne Zusammenarbeit mit dem Lutherischen Weltbund, die ist sehr fruchtbar. Ich habe selber ja auch an der Plenarversammlung des Lutherischen Weltbundes in Namibia teilgenommen. Und diese Leidenschaft, nun in die Zukunft aufzubrechen, aufgrund des Reformationsgedenkens, die war spürbar.
Für die innerevangelische Ökumene ist die Einheit in versöhnter Verschiedenheit ein ganz zentraler Aspekt, ein zentraler Ausdruck. Wo sehen Sie die Grenzen dieses Modells für die evangelisch-katholische Ökumene?
Ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, dass alle diesen Begriff verwenden, aber ihn nicht dasselbe darunter verstehen. Es gibt auf der einen Seite die starke Tendenz zu sagen, Einheit in versöhnter Verschiedenheit ist eine Beschreibung der Situation, wie wir sie heute haben. Wir sind verschieden, sollen auch so bleiben, aber schon eins. Und deshalb brauchen wir uns nur noch gegenseitig zu anerkennen und Abendmahl zu feiern. Die katholische Sicht ist eine andere. Einheit in versöhnter Verschiedenheit ist eine Beschreibung der Aufgabe, die vor uns steht, dass wir die Differenzen, die wir haben von der Geschichte her, so aufarbeiten, dass sie nicht mehr unversöhnt sind, sondern sie versöhnt sind, dass Unterschiede bleiben, aber nicht mehr kirchentrennend sein sollen, sondern dass sie versöhnt sind und wir dann diese Zeichen setzen können. Hier sehe ich den Unterschied und es wäre wichtig in der ökumenischen Diskussion, dass man Formeln nicht nur gemeinsam verwendet, sondern Auskunft darüber gibt, wie man sie versteht, sonst entstehen Konfusionen.
Wo fällt denn diese interkonfessionelle Versöhnung heute, 2017, immer noch am schwersten?
Zwischen Lutheranern und Katholiken? Ich glaube schon, dass die Frage des Kirchenverständnisses nach wie vor eine schwierige Krux ist, weil hier sehr verschiedene Konzeptionen da sind. Die Erklärung der Glaubenskongregation Dominus Jesus hat das mit der Formel zum Ausdruck gebracht, dass die aus der Reformation hervorgegangene Kirche nicht Kirchen im eigentlichen Sinne sind. Nun ist eigentlich im Deutschen eigentlich ein schwieriges Wort, weil es ja immer fast das Gegenteil sagt von dem, was es meint. Gemeint ist, dass sie nicht Kirchen im katholischen Sinne, katholischen Verständnis sind. So hat es Papst Benedikt dann in seinem Interviewbuch mit Peter Seewald auch umformuliert, dass sie Kirchen gleichsam eines anderen Typs sind. Und ich glaube, darüber müssen wir noch vertieft nachdenken, auch über die Amtsfrage und die Bedeutung der Eucharistie im Gesamten des Kirchenverständnisses.
Was hat denn die katholische Kirche, so aus vatikanischer Perspektive heraus, was hat die katholische Kirche in diesem Lutherjahr, in diesem Reformationsgedenkjahr gelernt?
Erstens haben wir gelernt, was die eigentlichen Anliegen Luthers gewesen sind. Das ist ja teilweise ein bisschen vergessen gegangen in der Polemik, dass Martin Luther eine Erneuerung der katholischen Kirche gewollt hat, die damals nicht gelingen konnte und dass es zur Kirchenspaltung gekommen ist, wofür beide Seiten ihre Schuld haben und dass man diese Schuld gemeinsam tragen muss und aber nun gemeinsame Wege in die Zukunft gehen muss, nicht nur rückwärts schauen, sondern in die Zukunft schauen. Aber beides gehört zusammen. Wenn ich mit dem Auto überholen will, muss ich in den Rückspiegel schauen, sonst wird es gefährlich. In dem Sinne war es richtig, Rückschau zu halten, aber ich denke, jetzt sollten wir auch in die Zukunft schauen und auf dem Boden all dessen, was wir als gemeinsam wiedererkannt haben, Wege zu einer verbindlicheren Einheit zu gehen.
Wenn wir, letzte Frage, auf die Ökumene mit den Evangelischen wieder schauen. Papst Franziskus kriegt ja allenthalben Lob über seine ökumenische Frische. Wenn Sie das in einem Wort, wenigen Sätzen zusammenfassen müssten, was das große Neue ist, das Papst Franziskus für diese Form, für diese Spielart der Ökumene gebracht hat, was wäre das?
Also zunächst betont Papst Franziskus selber immer wieder, dass er weiterführt, was seine Vorgänger gemacht haben. Wir dürfen in der katholischen Kirche glücklich sein, dass wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil alles Päpste haben, gehabt haben, die ein offenes Herz für die Ökumene haben. Auf diesem Weg kann Papst Franziskus weitergehen. Was bei ihm charakteristisch ist, ist die Betonung des Dialogs der Liebe. Die war natürlich immer schon da, aber die Brüderlichkeit, die Geschwisterlichkeit, einander anzunehmen, miteinander den Weg zu gehen, alles gemeinsam tun, was man gemeinsam tun kann und vor allem auch füreinander zu beten. Das sind meines Erachtens ganz wesentliche Aspekte. Und Papst Franziskus empfängt ja immer wieder Gruppierungen aus der Ökumene, die zu ihm kommen wollen. In dem Sinne übt er eigentlich schon etwas wie einen ökumenischen Primat aus, natürlich ohne Jurisdiktion, aber ist doch ein Bezugspunkt für viele, viele Christen und in dem Sinne nicht mehr einfach das größte Hindernis für die Ökumene, das Papsttum, sondern auch eine Opportunität für die Ökumene. Und was ich noch weiter betonen möchte, Papst Franziskus hat eine Offenheit und eine große Kenntnis für die pentekostalischen Bewegungen, die er aus Lateinamerika kennt. Und der Pentekostalismus ist heute die zweitgrößte Realität nach der römisch-katholischen Kirche. In den Bewegungen gibt es auch antikatholische und antiökumenische Akzente. Indem der Papst die aber zu sich einlädt für persönliche Begegnungen, öffnet das wieder neue Tore auch in diese große Bewegung hinein. Und das sind wir natürlich sehr dankbar dafür.